Die Baronin Tilly drückte hastig und nervös den Knopf der elektrischen Klingel an der Haustür der Gräfin Rasch. Die Glocke schlug schrill und ungeduldig an. Als der Diener die Tür öffnete, eilte die Baronin an ihm vorüber, warf ein nachlässiges »Melden Sie mich« hin und betrat das Wohnzimmer. Da sie sich dort allein befand, ging sie mit erregten kleinen Schritten einige Male auf und ab. Endlich blieb sie vor dem Spiegel stehen. Sie schaute sich ernst in die Augen, in die intensiv blauen großen Augen. Sie war mit ihrem Anblicke nicht zufrieden. Das kindlich runde Gesicht war heute blass, die Nase war wie immer zu klein und ein wenig nach oben gebogen und der hübsche rote Mund hatte heute etwas Vergrämtes und Ältliches. Ja, das war es. Sie wurde alt. Die Baronin hatte in den ersten Kriegsmonaten ihren Gatten verloren und sie hatte den gütigen älteren Herrn aufrichtig beweint. Jetzt aber begann sie, die Trauerkleider allmählich mit helleren zu vertauschen. Die schwarzen Gewänder, die Kreppschleier machten sie zu elend. Es konnte keine Untreue gegen ihren armen Wilhelm sein, wenn sie heute ein elfenbeinfarbenes Kostüm trug und ein wenig weiße Blumen auf den Hut steckte. »Heute wieder sehr hübsch, mein Kind«, hörte sie eine Stimme hinter sich sagen. Die Gräfin war in das Zimmer getreten, eine kleine gebückte Frau in Trauergewändern, das kleine weiße Gesicht von einer großen Krepphaube umflattert. Tilly wandte sich schnell um. »Hübsch, Tante«, sagte sie, »ach nein, wozu auch? Wozu sollen wir jetzt hübsch sein?« Dann umarmte sie die alte Frau, umarmte sie so leidenschaftlich, dass diese besorgt fragte, »Ist etwas geschehen?« »Nein, es ist nichts geschehen«, erwiderte Tilly, »aber ich muss mit dir sprechen, Tante, über mich sprechen, über meine Seelenleiden.« »So, so, Gott sei Dank, wir werden in diesen Zeiten so schreckhaft. Deine Seelenleiden also, Kind. Gut, setz dich zu mir.« Die Gräfin setzte sich in einen Sessel. Tilly ließ sich auf einem Schemel zu ihren Füßen nieder und fasste nach den welken weißen Händen der alten Dame. »Tante«, sagte sie, und ihr Gesicht drückte jetzt wirklichen Schmerz aus, ihre Augen wurden feucht, »Tante, so kann ich nicht weiterleben. Ich kann es nicht. Um einen her immer nur dieses Entsetzliche und Grausame. Man hört nur von Sterben und Leiden, und alle Menschen sind traurig, und man wartet immer auf neue Schrecklichkeiten. Nein, das kann ich nicht ertragen.« Die alte Dame lächelte matt und sagte mit ihrer müden, geduldigen Stimme, »Liebes Kind, wir alle glaubten, es nicht ertragen zu können. Wir sind aber alle tapferer, als wir es selbst glaubten. Keiner von uns hat gewusst, dass er so viel ertragen kann.« »Ja, ihr«, rief Tilly, »ihr anderen, ihr seid tapfer, ihr seid edel, ihr seid groß, was weiß ich, aber ich bin nicht tapfer, ich bin nicht groß, ich sterbe an all diesen Dingen. Sie sagen, ich soll etwas tun. Was soll ich tun? Kranke pflegen kann ich nicht, ich kann keine Wunden sehen. Ich kann nicht Leiden sehen, dazu habe ich ein zu weiches Herz. Ich würde ja nähen und stricken, wenn es auch die Hände verdirbt. Aber du weißt, wie schlecht ich nähe. Und das Stricken macht mich entsetzlich nervös. Also was soll ich hier? Das hilft doch den armen, tapferen Soldaten nichts, wenn ich mich hier zu Tode gräme.« »Ja, was willst du denn tun?« fragte die Gräfin ein wenig erstaunt. »Ich will fortgehen«, antwortete Tilly, »ganz fort in die Berge. Ich will in einem Bauernhause wohnen, nur Bauern und Kühe sehen, nichts von all dem Schrecklichen hören. Ich will für eine Weile vergessen, all das Schreckliche vergessen. Seit mein armer Wilhelm tot ist, habe ich niemanden draußen, um den ich mich zu sorgen habe. Und ich will auch nicht. Jetzt in dieser Zeit zu lieben, ist zu grausam. Nein, nein, nein. Eine Weile ganz Ruhe. Nichts denken, nichts fühlen. Das ist es, was ich haben muss.« »Vergessen«, wiederholte die alte Dame, »können wir das? Das Denken und Fühlen, das folgt uns doch.« »Nein, ich glaube, ich kann es«, rief Tilly. All das hier macht mich zu elend, macht mich zu müde. Ich werde in meinem Bauernhäuschen sitzen und es wird sein, als sei die Welt hinter mir versunken. Mimi Neuber geht mit mir. Du weißt, sie ist so gemütlich, ruhig. Nichts regt sie auf. Meine Therese wird mir kochen und vom Kriege wird nichts zu uns dringen. Und plötzlich legte die junge Frau ihren Kopf in den Schoß der alten Dame und begann zu weinen. »Ist das schlecht von mir?« schluchzte sie. »Ist es herzlos? Mir tun ja all unsere braven Soldaten so leid, aber ich kann ihnen nicht helfen. Ich bin feige und schwach. Ich sterbe daran.« Die Gräfin legte ihre Hand sanft auf Tillys blonden Scheitel und sagte, »Ach Kind, was sollen wir einer dem anderen in dieser Zeit Vorwürfe machen? Ein jeder trägt sein Leid, wie er kann. Geh, wenn du musst. Vergiss, wenn es dir möglich ist.« Tilly erhob ihren Kopf. Das tränenfeuchte Gesicht lächelte jetzt. »Wie gut du bist, Tante«, sagte sie. »Ich glaube, ich habe mich in meinem Leben noch nie so sehr auf etwas gefreut wie auf diese Einsamkeit und auf die Stille und auf die Berge und auf die Wiesen und keine Zeitung, keine Telegramme und keine Verwundeten und keine weinenden Menschen. Also du denkst, Tante, es ist nicht schlecht von mir. Wie bin ich dir dankbar, dass du das sagst?« Die alte Dame lächelte melancholisch. In dieser Zeit, meinte sie, können wir einer dem anderen nicht raten. Wir sind ja selbst ratlos. So tu denn, was du tun musst, Kind. Aber ich fürchte, das Vergessen ist eine Kunst, die wir nicht gelernt haben. Als Tilly und ihre Freundin durch das entlegene Bergdorf fuhren, lag das Tal bereits voller Mondenschein. Glitzernde Nebel hingen an den Bergen und matt leuchtende Schleier breiteten sich über die Wiesen. Das bleiche Licht ließ das Tal geräumiger erscheinen und seltsam still. Ein großes Schlafgemach, in dem alles schlief und über dem eine riesige Nachtlampe hing. Tilly faltete andächtig die Hände. In diesem Lichte, in dieser Ruhe lag etwas, das ihr den Atem benahm. Der Wagen hielt vor einem stattlichen Bauernhause. Vor der Tür stand eine blonde Bäuerin, groß wie ein Mann, und reichte den Ankommenden zum Willkommen eine harte, kalte Hand. In den Fenstern des unteren Stocks lagen blonde Kinder im Hemde und starrten großäugig den Wagen an. Im oberen Stock empfing Therese, die vorausgefahren war, ihre Herrschaft. Alles war hier schon wohnlich. Die Lampe brannte, der Tisch war gedeckt, nebenan in der Küche brodelte etwas. Im Zimmer roch es nach den frisch getünchten Wänden und dem frisch gescheuerten Fußboden. Die Tür zum Balkon stand geöffnet. Mondschein und das kühle Duften der Nacht drangen herein. Tilly sagte nur, »Oh«, und setzte sich auf das Sofa, ohne abzulegen. Sie saß da ganz still und starrte in die Mondnacht hinaus. Mimi war vor ihr stehen geblieben. Sie neigte den Kopf ein wenig zur Seite und schaute ruhig mit ihren braunen, friedlichen Augen ihre Freundin an. Sie liebte es, so auf einem Flecke stehen zu bleiben und träge ihre Blicke an einem Gegenstand haften zu lassen. »Weißt du, wie das hier ist?« begann Tilly endlich. »Als Kind wurde man doch von so unheimlichen Träumen geschreckt. Und dann wachte man auf und der unheimliche Traum war fort. Und man sah vor sich die alte Kinderwärterin an der Lampe sitzen und stricken. Siehst du, so ist es jetzt hier.« Mimi lächelte nachdenklich. Dann kam Therese mit dem Essen. Die Freundinnen sprachen während der Mahlzeit wenig. Sie fürchteten, durch Erwähnen der Dinge, die sie verlassen hatten, den Zauber der Lebenslage zu brechen. Später saßen sie auf dem Balkon beisammen und schauten hinaus in die mondbeglänzte Stille. Zuweilen schlug ein Hund im Dorfe an, eine Kuh brüllte im Stall, über ihnen unter dem Dach zwitscherte eine Schwalbe im Traum. Alles friedliche, verschlafene Töne. Plötzlich kam ein Schritt die Treppe hinauf, ein fester Männerschritt. Eine Tür wurde geöffnet und wieder zugeschlagen. »Das ist der Leutnant«, erklärte Therese, die den Tisch abräumte. Der Leutnant? Riefen die beiden Damen zugleich erschrocken und klagend. So, fuhr Therese fort, der Herr von Dohm, er ist Fliegerleutnant. Seine Nerven sind kaputt, die will er hier kurieren. Darum läuft er in den Bergen umher, ein hübscher Herr. Ein Fliegerleutnant, wiederholte Tilly, und aus ihrer Stimme klang es wie Verzweiflung. Auch das noch? Wir tun, als sei er nicht da, beschloss Mimi ruhig. Aber Tilly klagte, muss uns dieser Krieg denn überall nachkommen? Er muss seine Nerven kurieren, tröstete Mimi. So wird er sich um uns auch nicht kümmern. Die Damen waren müde von der Fahrt, darum gingen sie bald zur Ruhe. Sie schliefen in einem Zimmer. Durch die Ritzen der geschlossenen Fensterläden drang ein wenig Mondlicht. Draußen ging ein eintöniges Wehen durch die Sommernacht. Wie leises Rauschen großer Flügel, unter denen Tilly sich unendlich geborgen fühlte. Sie sprachen in abgerissenen Sätzen von friedlichen Dingen, bis Tilly schon halb im Schlafe murmelte, »Nein, den Leutnant will ich nicht«, und Mimi schlaftrunken antwortete, »Er wird uns nichts tun«.